Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 7. August 2022, gleich dem 16. Mordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt ein Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram Teil 9. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Trauertages Ashura. Gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Irans und Chinas erörtern Taiwan-Krise. Ulyanov: Es gibt keine unlösbare Frage bei Wiener Atomgesprächen. Und Irans Außenminister: Verantwortung für Folgen der Eskalation der Krise in Gaza trägt das zionistische Regime. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Irans und Chinas erörtern Taiwan-Krise. Die Außenminister des Iran und Chinas haben Fragen von bilateralem, regionalem und internationalem Interesse, darunter den Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und Gespräche über die Aufhebung von Sanktionen, erörtert. In einem Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Samstag bezeichnete der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian das jüngste Telefongespräch zwischen den Präsidenten der beiden Länder als nützlich und konstruktiv und betonte gemeinsame Anstrengungen, um die bilateralen Vereinbarungen umzusetzen. Der iranische Außenminister verwies auch auf die Entwicklungen im südostasiatischen Raum, verurteilte das amerikanische Verhalten gegenüber China und erklärte: Die Islamische Republik Iran hält sich an das Ein-China-Prinzip als rechtliche Verpflichtung gemäß historischen Realitäten und im Dienste der Unterstützung regionaler Stabilität. Amir Abdollahian sprach dann über die neue Verhandlungsrunde in Wien zur Aufhebung der repressiven Sanktionen gegen Iran, verwies auch auf die aktiven Anstrengungen der iranischen Seite, ein stabiles und starkes Abkommen zu erreichen, und betonte die Notwendigkeit einer realistischen Reaktion der Vereinigten Staaten auf die konstruktiven Vorschläge der Islamischen Republik Iran in verschiedenen Fragen, um derzeit in Wien laufende Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Der chinesische Außenminister sprach sich dabei für den Ausbau der bilateralen Beziehungen im Einklang mit den Interessen beider Länder aus, lehnte den US-Unilateralismus im internationalen Raum ab und unterstrich die Unterstützung der Interessen der Entwicklungsländer. Wang Yi dankte dabei auch Teheran für seine Position bezüglich der territorialen Integrität Chinas und sagte: Ein großer Teil der Weltgemeinschaft ist gegen die US-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Der chinesische Außenminister unterstrich ferner seine Unterstützung für die Fortsetzung der Atomverhandlungen, würdigte den Standpunkt der Islamischen Republik Iran bei den laufenden Atomgesprächen in Wien und äußerte die Hoffnung, dass der Weg der Diplomatie zu einer Einigung führen werde. Ulyanov: Es gibt keine unlösbare Frage bei Wiener Atomgesprächen. Auf der Tagesordnung der Wiener Gespräche zur Aufhebung von Sanktionen gegen Iran stehen laut dem russischen Gesandten bei den in der österreichischen Hauptstadt ansässigen internationalen Organisationen keine unlösbaren Fragen. Der russische Chefunterhändler Michael Ulyanov fügte hinzu: Die 9. Runde der Wiener Verhandlungen läuft. Sicherlich stehen keine unlösbaren Probleme auf der Tagesordnung. Er fuhr fort: Trotz einiger verbleibender Differenzen haben die Verhandlungsführer die Möglichkeit, ihre Aufgaben erfolgreich abzuschließen. Die neue Verhandlungsrunde zur Aufhebung der Sanktionen hat nach fast 5-monatiger Pause am vergangenen Donnerstag in der österreichischen Hauptstadt begonnen, um das im Juli 2015 in Wien erzielte Atomabkommen zu retten. Die neuen Gespräche in Wien folgten einer wochenlangen, auf Initiative der EU, die als Vermittlerin zwischen Iran und USA kürzlich einen Vertragsentwurf ausgearbeitet hatte. Diesen Entwurf hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am 26. Juli den an den Verhandlungen in Wien beteiligten Parteien vorgelegt und sie aufgefordert, diesen anzunehmen, um eine gefährliche Atomkrise zu vermeiden. Die USA hatten sich am 8. Mai 2018 unter dem früheren Präsidenten Donald Trump aus dem Abkommen zurückgezogen und wieder Sanktionen gegen den Iran verhängt. Ein Jahr später begann auch der Iran, seine Verpflichtungen aus dem Deal schrittweise zurückzufahren, wodurch die Atomkrise entstanden ist. Irans Chefunterhändler Ali Boredikani sagte vor Beginn der Verhandlungen: »Wir haben den anderen Parteien unsere Vorschlagsideen in Form und Inhalt vorgelegt, um den Weg für einen schnellen Abschluss der Wiener Verhandlungen zu ebnen, die darauf abzielen, eine komplexe und schädliche Situation zu korrigieren, die durch den einseitigen und rechtswidrigen Rückzug der Vereinigten Staaten verursacht wurde.« Boredi stellte klar: Der Iran ist bereit, die Verhandlungen in kurzer Zeit abzuschließen, wenn die andere Seite bereit ist, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Delegation der Islamischen Republik Iran sei bei den Verhandlungen mit dem nötigen Willen und der nötigen Kraft anwesend, um eine endgültige Einigung zu erzielen, und wenn die westliche Seite ihre unrealistischen Forderungen ablege, die professionellen Verhandlungen entgegenstünden und verantwortungsvolles Verhalten an den Tag lege, könne in kürzester Zeit eine endgültige Einigung erzielt werden. Irans Außenminister: Verantwortung für Folgen der Eskalation der Krise in Gaza trägt das zionistische Regime. Angesichts der gefährlichen Entwicklungen in den Palästinensergebieten hat der Außenminister der Islamischen Republik Iran unterstrichen, dass die Folgen der Eskalation der Krise ausschließlich das usurpatorische, aggressive zionistische Apartheid-Regime trage. In getrennten Schreiben an die Außenminister der islamischen Länder, den UNO-Generalsekretär, den Generalsekretär der Organisation für die Islamische Zusammenarbeit, OIC, den Vorsitzenden der Bewegung Blockfreier Staaten, Non-Aligned Movement, NAM, und den Generalsekretär der Afrikanischen Union, AU, brachte Hussein Amir Abdullahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, die tiefe Besorgnis Teherans über die aktuellen Ereignisse im Gazastreifen zum Ausdruck. In einem Teil der versandten Briefe verurteilte der iranische Außenminister die Verbrechen und Aggressionen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk, die im Schatten des Schweigens und der Untätigkeit internationaler Organisationen begangen wurden, und machte das usurpatorische, aggressive zionistische Apartheid-Regime für die Folgen der Eskalation der Krise verantwortlich. Amir Abdullahian bezeichnete ferner den Kampf gegen die Besatzung und die Verteidigung des Heimatlandes als das natürliche Recht der palästinensischen Nation und betonte die Notwendigkeit eines sofortigen und entschlossenen Handelns der internationalen Gemeinschaft und der Vereinten Nationen, insbesondere des Sicherheitsrates dieser Organisation, um die Verbrechen und Aggressionen des zionistischen Regimes in den Palästinensergebieten zu stoppen. Die israelische Luftwaffe hat am Freitagabend verschiedene Gebiete des Gazastreifens angegriffen, wobei mindestens 15 Menschen getötet und 114 weitere verletzt wurden. Kämpfer der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad, PIJ, feuerten als Reaktion mehr als 200 Raketen auf Israel ab. Es ist die schwerste Gewalteskalation zwischen Israel und den Palästinensern seit mehr als einem Jahr. Weiterer PIJ-Kommandeur bei israelischen Luftangriffen getötet. Laut einer Erklärung des militärischen Arms der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad, PIJ, Sriya al-Quds ist ein weiterer hochrangiger Kommandeur dieser Bewegung namens Khaled Mansour während der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen ums Leben gekommen. In einer am heutigen Sonntagmorgen abgegebenen Erklärung teilte Sriya al-Quds Brigade mit, ihr hochrangiger Kommandeur im Süden des Gazastreifens sei am Samstagabend beim Luftangriff des zionistischen Regimes auf die Stadt Rafah ums Leben gekommen. Als Reaktion darauf seien seit Freitag rund 190 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Zahlreiche Städte, darunter auch Tel Aviv, öffneten öffentliche Luftschutzräume. Nach palästinensischen Angaben wurden bei den Angriffen am Samstag 3 Wohnhäuser getroffen. Das Gesundheitsministerium von Gaza gab an, dass bei Luftangriffen der Zionisten auf Gaza mindestens 24 Menschen getötet und 203 weitere verletzt wurden. Die Situation eskalierte, als die israelischen Kampfflugzeuge am Freitagabend eine Operation namens Sabah Sadir starteten, um die Stellungen der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad im Gazastreifen anzugreifen. Der UNO-Sicherheitsrat soll sich am Montag mit den israelischen Luftangriffen im Gazastreifen beschäftigen. Sowohl die EU als auch Russland riefen am Samstag beide Seiten zu Zurückhaltung auf. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell erklärte, Israel habe das Recht, seine eigene Bevölkerung zu schützen. Es müsse aber alles getan werden, um einen umfassenderen Konflikt und somit zusätzliches Leid für die Zivilbevölkerung zu vermeiden. Sicherheitsrat tagt zur Krise in Palästinensergebieten. Laut dem ständigen Vertreter Palästinas bei den Vereinten Nationen werde der Sicherheitsrat am Montag auf Antrag Palästinas ein Treffen abhalten, um die israelische Aggression im Gazastreifen zu untersuchen. Riyad Mansour, ständiger Vertreter Palästinas bei den Vereinten Nationen, teilte dazu mit, es seien Kontakte mit dem periodischen Vorsitz des Sicherheitsrats, China, und anderen Mitgliedern des Sicherheitsrats, einschließlich des Vertreters der Vereinigten Arabischen Emirate, aufgenommen worden, um den Antrag Palästinas zu prüfen. Der Sicherheitsrat sollte seiner Verantwortung gerecht werden, Israels Aggression gegen die Menschen im Gazastreifen zu stoppen, diese Angriffe zu verurteilen und dem palästinensischen Volk internationalen Schutz zu gewähren. Iran. Das von afghanischer Seite freigesetzte Wasser erreichte Sistan. Laut dem Sonderbeauftragten des Präsidenten der Islamischen Republik Iran für Afghanistan hat das freigesetzte Wasser aus Afghanistan die Brunnen der ostiranischen Provinz Sistan und Balochistan erreicht. Hassan Kazemi Romi, der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Islamischen Republik Iran für Afghanistan-Angelegenheiten, postete am Samstag auf Twitter ein Video über die Abgabe von Wasser aus Afghanistan in den Iran und schrieb, durch kontinuierliche diplomatische Zusammenarbeit und die Nutzung der Kapazitäten der offenen Diplomatie und der interinstitutionellen Koordination auf nationaler Ebene gelangte das auf Afghanistan freigesetzte Wasser in die Brunnen von Sistan. Der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Islamischen Republik Iran für Afghanistan erklärte, die Konsultationen zur Fortsetzung und Stabilisierung des stabilen Wasserflusses werden fortgesetzt. Gemäß dem Helmand-Vertrag aus dem Jahr 1972 beträgt der Anteil des Iran am Wasser des Helmand-Flusses 820 Millionen Kubikmeter pro Jahr und etwa 26 Kubikmeter pro Sekunde, das natürlich in verschiedenen Monaten und Jahreszeiten variiert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 26, Mashhad 28, Isfahan und Shiraz jeweils 31 und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Wir befinden uns im Monat Muharram. Damals ging es um den Kampf gegen Unterdrückung. Herr Dr. Yavuz Özegöz, ein deutsch-türkischer Islamexperte, sieht Parallelitäten zwischen damals und heute, was die Unterdrückung und den Kampf zwischen Recht und Unrecht betrifft. Das ist das Thema unseres heutigen Interviews.
Herr Dr. Özegöz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Özegöz. Wir sind im Monat Muharram. Weltweit gibt es Trauerzüge und wir wissen, dass in Deutschland die Muslime diesbezüglich Schwierigkeiten haben seit ein paar Jahren. Und es gab Moscheenschließungen und dann Enteignungen von schiitischem Eigentum. Und deshalb möchte ich Sie fragen, wie wird Muharram bei Ihnen aussehen? Was tun Sie als Muslime in Deutschland?
Nun zunächst einmal vielen Dank für diese Frage. Anders als in den anderen Kulturen beglückwünschen wir uns ja nicht zum neuen Jahr, das neue Jahr, das neue islamische Jahr 1444 oder 1444 hat gerade erst begonnen. Wir sind im vierten Tag bzw. die fünfte Nacht jetzt und dieses ist ein großer Anlass zur Trauer für Imam Hussein weltweit. Und wie Sie richtig in der Frage festgestellt haben, sind uns zwei große Moscheen abhanden gekommen, ja gestohlen worden, anders kann man das nicht nennen, eine in Münster, eine in Bremen. Und diese beiden großen Gemeinden mit Tausenden von Anhängern, die zu mehreren Hunderten, ja zum Aschertag weit über 1000 zusammengekommen sind, sind dieses Jahr dieser Möglichkeiten beraubt, diese für die Schiiten und ja eigentlich für alle Imam Hussein lebenden so wichtigen Tage die Trauer begehen. Was haben einige getan? Sie haben sich kleinere Räumlichkeiten gemietet. So wird in kleineren Veranstaltungen bundesweit in allen Städten dieser Tage gedacht. Und wir gedenken natürlich auch in unserer Gemeinde jeden Abend der Ereignisse von vor 1400 Jahren. Aber vielleicht gerade, weil diese Moscheen geschlossen wurden und vielleicht, weil der deutsche Staat dieses Jahr mehr Feindschaft schafft gegenüber Islam, speziell gegen die Anhänger von Imam Hussein. Vielleicht gerade deswegen schaut man noch mehr darauf, die Ereignisse von damals auf heute zu übertragen. Das heißt, dass es nicht nur geschichtliche Ereignisse sind, sondern Ereignisse, die uns heute hier direkt betreffen. Das war zwar schon immer so, aber das Bewusstsein diesbezüglich steigert sich jeden Tag. Und wenn wir dann in die Welt schauen, was seit dem ersten Muharram so alles geschehen ist, dann ist man wirklich verwundert. Ich will jetzt nur zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel sind diese unglaublichen Ereignisse im Irak, die Parlamentsbesetzung durch im missbrauchten Namen der Anhängerschaft von Hussein. Denn man muss schon sagen, was wir dort gesehen und erlebt haben, hat mich schockiert. Wie konnten so viele hunderte Menschen in dieses Parlamentsbereich einziehen? Wie konnten sie überhaupt diese Sperren überwinden? Das soll angeblich der sicherste Bereich im ganzen Irak, vielleicht im ganzen Nahen Osten sein, weil dort auch die US-Botschaft sich befindet. Und Eigentlich ist es unmöglich, diese Sperren zu überwinden, außer die Amerikaner spielen mit. Ja, die Amerikaner haben es geschafft, dass die irakische Bevölkerung gerade an diesen heiligsten Tagen der Schia, an diesen so bedeutsamen Tagen, wo wir an Imam Hussein a.s. denken sollten und trauern sollten, abgelenkt werden. Das ist das eine Ereignis. Aber das andere Ereignis, das betrifft gerade heute, die Situation ist schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und das betrifft nicht nur die Schiiten, es betrifft nicht nur Muslime, Christen, Juden, nein, auch Atheisten, alle Menschen betrifft es. Die Amerikaner sind wirklich diesbezüglich, ich möchte sagen, zu weit gegangen. Sie wollen offensichtlich einen Weltkrieg anzetteln. Wir haben ja schon die ganze Situation mit der Ukraine, wir haben ja schon diese ganze Situation, dass Europa zerstört werden soll, die europäische Wirtschaft auf den Boden gebracht werden soll, ohne dass die Amerikaner auch am geringsten darunter leiden. Ganz im Gegenteil, sie verdienen sogar daran, dass die Europäer jetzt leiden müssen. Und jetzt kommt dann diese Pelosi, das heißt diese drittbedeutendste Person in den USA, zumindest nach der protokollarischen Reihenfolge. Und sie ist schon in Südostasien und es wird in den Medien behauptet, sie würde heute noch nach Taiwan fliegen. Taiwan, muss man nur zur Erinnerung sagen, ist ein Staat, der von den meisten Staaten dieser Erde noch überhaupt nicht anerkannt ist. Aber abgesehen davon ist es für China ein Teil Chinas und China betrachtet das als eine innere Angelegenheit. Und wenn dann solch ein Staatsbesuch von den USA auf Taiwan stattfinden sollte, ich weiß es noch nicht, ob es überhaupt stattfindet, aber die Medien haben es zumindest für heute angekündigt, dann wäre das eine schwere Provokation gegenüber China. Und China hat schon angekündigt, darauf gegebenenfalls sogar militärisch antworten zu wollen. Also nicht nur in der Ukraine mit Europa gegen die Russen, auch jetzt in Asien mit USA direkt gegen China bewegt sich die Welt an diesen Muharram-Tagen, an diesen Tagen des Gedenkens an Imam Hussein am Rande des Abgrunds. Und Gott bewahre die Menschheit vor dem, was die Eliten hier offensichtlich vorhaben. Und das scheint nichts Gutes zu sein.
Es folgt nun unser Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram, Teil 9.
Der Prophet Gottes, Friede sei mit ihm, hat gesagt, für Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein Rang bestimmt, den er nur durch den Märtyrertod erreicht, und er hat Freunde und Anhänger, für die er Fürbitte einlegt, wobei seine Fürbitte erhört wird. Der Prophet fügt hinzu, und Mahdi ist wahrlich einer der Nachkommen Husseins. Die Freunde Hussein haben es gut, denn sie werden am jüngsten Tag gerettet. Es ist Trauerzeit. Trauerzeit um Imam Hussein, jener große Imam, dessen Weg und Ziel die Generationen und Jahrhunderte überlebt und die Grenzen überschritten hat und überall die Lehre von Edelmut und Freisinn sieht. Muhammad Ali Jinnah, Begründer von Pakistan, hat über Imam Hussein gesagt: Auf der Welt lässt sich kein besseres Beispiel für den Mut, den Imam Hussein hinsichtlich seiner Opferbereitschaft und seiner Furchtlosigkeit gezeigt hat, finden. Ich bin davon überzeugt, dass die Muslime dem Beispiel dieses Märtyrers, der sich in Irak geopfert hat, folgen sollten. Der Anführer der großen Revolution in Indien, Mahatma Gandhi, hat gesagt: Ich habe in der Schule des Fürsten der Märtyrer Imam Hussein die Befreiung meines Volkes gelernt. Noch immer dürste die Menschheit nach den Lehren der Ashura-Schule. Eine Schule, die Opferbereitschaft, Wahrhaftigkeit und Gottesorientierung und Streben nach Wahrheit und Recht lehrt. Und Hussein, Friede sei mit ihm, ist eine sprudelnde Quelle, die den Durst der Freiheitssuchenden stillen wird. Imam Hussein hat zusammen mit seinem Bruder Hassan, Friede sei mit ihnen, von Beginn an die besondere Liebe des Propheten Gottes auf sich gezogen. Der Prophet trug die beiden Enkelkinder auf seinen Schultern, trug ihnen Reime vor und behandelte sie liebevoll. Manchmal unterbrach er seine Predigt und stieg von der Kanzel herunter, wenn die beiden in die Moschee gekommen waren. Er nahm sie vor den Augen aller in die Arme. Auf diese Weise verdeutlichte er, wie viel ihm an seinen Enkelkindern gelegen war. Wenn einer seiner Helfer ihn fragte: O Prophet, wen aus deiner Familie liebst du am meisten? Sagte er immer: Hassan und Hussein. Zu verschiedenen Gelegenheiten hat der Prophet die anderen auf die Bedeutung der Ahlul Bayt, seiner Allernächsten in der Familie, insbesondere auf Imam Hassan und auf Imam Hussein aufmerksam gemacht. Er schien bewusst durch sein Verhalten und durch zahlreiche Aussagen den anderen seine Liebe zu den beiden zeigen zu wollen, um vielleicht zu verhindern, dass sie einmal in Zukunft diese und seine edlen Nachkommen schlecht behandeln. Wir führen einige Beispiele für seine liebevolle Behandlung von Hassan und Hussein an. Eine ganz bekannte Aussage des Propheten über Imam Hussein ist folgende: Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Gott liebt den, der Hussein liebt. Dieser Satz basiert auf einer festen Überlieferungskette und wird auch unter Berufung auf feste Beweise in den Quellen der Sunniten genannt. In der Überlieferung steht, dass der Prophet Gottes einmal von einer Einladung zum Essen zurückkehrte und auf dem Heimweg Hussein mit anderen Kindern spielen sah. Da ging der Prophet mit weit ausgebreiteten Armen auf seinem Enkelsohn zu. Hussein aber kam ihm nicht entgegengelaufen, sondern rannte hin und her, bis der Prophet ihn schließlich einfing, mit seinen Armen umschloss und küsste. Dann sagte er zu denen, die dies gesehen hatten: Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Gott liebt den, der Hussein liebt. Einmal hielt der Prophet Hussein auf den Arm. Er machte Spaß mit ihm und brachte ihn zum Lachen. Da fragte ihn seine Gemahlin Aisha: O Gesandter Gottes, warum liebst du ihn so sehr? Er antwortete: Wie sollte ich ihn nicht lieben? Er ist doch die Frucht meines Herzens und das Licht meiner Augen. Aber mein Volk wird ihn zum Märtyrer machen. Gott wird jeden, der zu ihm pilgert, nach seinem Märtyrertod so viel Lohn geben, wie für meinen Hadsch. Einmal kam Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zur Tür herein und der Prophet rief mit lauter Stimme, so dass es alle hören konnten: Willkommen, o Zierde der Himmel und der Erde! Da fragte einer der Anwesenden namens Ubay ibn Ka'b, verwundert: O Gesandter Allahs, gilt denn außer euch noch jemand anderer als Zierde der Himmel und der Erde? Da sagte der Prophet Gottes: O Ubay ibn Ka'b, ich schwöre bei dem, der mich mit der Wahrheit gesandt hat, wahrlich, Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, ist in den Himmeln besser bekannt als auf der Erde. Sein Name steht am göttlichen Thron, wie folgt geschrieben: Wahrlich, Hussein ist die leuchtende Fackel der Rechtleitung und das rettende Schiff. Die schiitischen und sunnitischen Gelehrten berufen sich in mehreren Fällen auf den Prophetengefährten Jubair ibn Abdullah Ansari, wenn sie folgende überlieferten Worte des Propheten anführen: Wer den Fürsten der Jugend im Paradies sehen und kennenlernen möchte, der schaue auf Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm. In dem Buch Amali von Scheich Sadur steht eine schöne Beschreibung Husseins Seitens des Propheten. Dieser hat gesagt: Ihr Leute, dies ist Hussein, Sohn des Alis. Ihr kennt ihn. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben ist. Er und die ihn lieben und die Freunde derer, die ihn lieben, werden im Paradies sein. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, wird also im Jenseits Fürbitte für seine Freunde und die Anhänger der Lehre Gottes einlegen. Und es werden viele dank der Fürbitte Imam Husseins ins Paradies einkehren dürfen. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, war fast 7 Jahre alt, als der geehrte Prophet des Islams die Welt verließ. Er hatte Hussein viel Liebe erwiesen, aber er hat auch öfters gesagt, dass dieser geliebte Enkelsohn einmal Märtyrer werden wird. Der Prophet wusste außerdem, dass die Erinnerung an den Märtyrertod Imam Husseins bis ans Ende der Welt bestehen bleiben wird. Und daher hat er vieles über den Weg Imam Husseins und sein Martyrium gesagt. Imam Barir, Enkelsohn Imam Husseins, überliefert: Der Prophet pflegte immer Hussein, wenn er in seine Nähe kam, an sich zu drücken und zu Ali, Friede sei mit ihm, zu sagen: Behüte Hussein. Dann bedeckte er Hussein von oben bis unten mit Küssen und weinte. Hussein fragte ihn, warum er weint. Der Prophet antwortete: Mein Sohn, ich küsse die Stellen, welche die Schwerter verwunden werden, und muss weinen. In zuverlässigen Mitteilungen heißt es, dass der Prophet einmal im Haus seiner Gemahlin Umme Salima weilte. Hussein, der noch ein kleines Kind war, kam zum Propheten gelaufen. Umme Salima sah, dass Hussein, Friede sei mit ihm, sich an die Brust des Propheten Gottes anlehnt, während der Prophet weint und etwas in der Hand hält und hin und her reibt. Da sagte der Prophet Gottes zu ihr: Umme Salima, der Engel Gabriel hat mir verkündet, dass dieses mein Kind getötet wird. Er hat mir ein wenig von der Erde, wo er fallen und begraben sein wird, gebracht. Das hier ist diese Erde. Wenn sie sich in Blut verwandelt, dann ist Hussein getötet worden. Umme Salima sagte: O Prophet, bitte Gott, dass er dieses Leid abwendet. Der Prophet antwortete: Gott hat mir geoffenbart, dass er für Hussein einen Rang bestimmt hat, den er nur durch den Märtyrertod erreicht. Und er hat Freunde und Anhänger, für die er Fürbitte einlegt, wobei seine Fürbitte gehört wird. Und Mahdi ist wahrlich einer der Nachkommen Husseins. Die Freunde Husseins, Friede sei mit ihm, haben es gut, denn sie werden am jüngsten Tag gerettet.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück Maston Hame Oftadand. Gesungen wird es von Mohammad Ali Karimi.
مستان همه افتاده و ساقی نمانده مستان همه افتاده و ساقی نمانده یک گل برا یه باغبان باقی نمانده یک گل برا مستان همه افتاده و ساقی نمانده مستان همه افتاده و ساقی نمانده یک گل برا یه باغبان باقی نمانده یک گل برا
Es folgt nun ein Sonderbeitrag anlässlich des Trauertages Ashura. Weiterhin gute Unterhaltung.
Die Geschichte ist wie ein großes Meer, das viele Stürme erlebt hat. Der Sturm in Kerbala erzeugt noch immer Wogen auf diesem Meer. Die Geschichte vom 10. Muharram ist die Geschichte von Leben und Entfaltung, die Geschichte von Imam Hussein, die Geschichte von unvergesslicher Tapferkeit. So wie die Botschaft des geehrten Propheten des Islams den Trennstrich zwischen Eingottglauben und Götzentum zwischen Islam und Glaubensgegnerschaft zog, So zeigt der Märtyrertod Imam Husseins den Unterschied zwischen dem geraden Weg des Glaubens und dem Irrweg der Heuchelei. In dem, was Imam Hussein tat, bewahrheiteten sich die Worte des Propheten: Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Der Islam trat mit der Botschaft des Propheten in Erscheinung und verewigte sich durch den Märtyrertod Imam Husseins. Am Morgen des 10. Muharrams ordnete Imam Hussein sein kleines Heer. Es waren nicht mehr als 72 Kämpfer und im Heer des Jasids waren es 3000 Krieger. Aber die eine kleine Schar war stark im Glauben und stark im Willen. Sie stand bereit, um Recht und Glauben über Unrecht und Frevel siegen zu lassen. Bei dem außergewöhnlichen Ereignis in Karbala begegnen wir außergewöhnliche Frauen. Zeynab, die Schwester Imam Husseins, hütet die Kinder im Zeltlager Imam Husseins. Am Ashura-Tage betreut sie die Verletzten. Sie lobt die Kämpfer und tröstet die Hinterbliebenen. Als der 6-monatige Ali Asrar vom Pfeil des Feindes getroffen stirbt, ruft sie Gott als Zeugin über dieses Unrecht an, und sie eilt zu dem jungen Sohn Imam Hassans, als dieser zu Boden sinkt. Aber als ihre beiden Söhne Oun und Muhammad auf dem Kampfplatz sterben, verbirgt Zeynab ihr Gesicht und sagt nur: Dies sind zwei Geschenke an Gott. Es ist nicht recht, dass ich zu meinen beiden Söhnen laufe und mit Tränen und Klagen das Herz Husseins mit Schmerz erfülle. Durch den Spalt der Zellwand sieht sie dann, wie Hussein vom Pferd absteigt und die Söhne seiner Schwester in seine Arme nimmt. Vergegenwärtigen wir uns die Mutter von Amr ibn Janudeh, wie sie ihren Sohn anspornt, Hussein zu helfen. Amr kämpft tapfer und stirbt den Märtyrertod. Vergegenwärtigen wir uns, wie der Feind ihm das Haupt abtrennt und es seiner Mutter zuwirft. Und seine Mutter küsst das Gesicht ihres Sohnes. Sie hebt die Hände zum Himmel hoch und bittet: O Herr, nimm dieses Opfer von mir entgegen. Dann wirft sie das Haupt ihres Sohnes zu den Feinden zurück und ruft: Was wir auf dem Weg Gottes hergegeben haben, nehmen wir nicht wieder zurück. Und dann sehen wir diese Frau mit einem Säbel auf den niederträchtigen Feind zustürmen, und wir hören Imam Hussein für diese Frau beten und sehen, wie er sie wieder zu den Zelten zurückholt.
Ummul Banin, Gemahlin Imam Alis, hat 4 ihrer Söhne Imam Hussein mit auf den Weg geschickt und ihnen gesagt, dass sie Hussein nicht alleine lassen dürfen. Ummul Banin ist nicht in Karbala, aber große Unruhe erfüllt sie. Auf dem Weg zum Stadttor Medinas begegnet ihr Bashir und sie fragt: Was ist passiert? Bashir sagt ihr: Mutter, dein Abbas ist zum Märtyrer geworden. Aber sie scheint es nicht gehört zu haben, denn sie fragt wieder: Was ist passiert? Bashir sagt: Ach Mutter, was soll ich nur sagen? Auch deine 3 anderen Söhne, Abdullah, Usman und Jafar sind Märtyrer geworden. Da ruft Ummul Banin aufgeregt: Berichte mir von Hussein. Alle meine Kinder und alles, was unter dem Himmel ist, sei Hussein geopfert. Was weißt du von ihm? Da sagt Bashir: Auch Hussein ist zu seinem Herrn zurückgekehrt. Ummul Banin überkommt eine große Trauer und sie sinkt auf die Knie. Auch die Mannen, die am 10. Muharram nicht von der Seite Husseins weichen, schaffen außergewöhnliche Augenblicke. Sie wetteifern miteinander darum, wer als Erster in den Kampf zur Verteidigung ihres Imams ziehen soll. Jeder Gefährte Husseins, der in den Kampf zieht, schlägt unerschrocken und gestärkt durch seinen Glauben den Feind ein wenig zurück. Schließlich stürzt er zu Boden und fragt den herbeigeeilten Imam: Lieber Hussein, bist du mit mir zufrieden? Und Hussein versichert: Niemand hat so treue Gefährten gehabt wie ich. Abbas ibn Abi Shayb sagt zu Imam Hussein: O Abdullah, niemanden auf der Erde liebe ich so sehr wie dich. Wenn ich die Macht hätte, dich aus dieser Unterdrückung zu befreien und dich vor dem Tod zu retten, würde ich alles hergeben, auch wenn es mir noch lieber als mein Leben wäre. Nun sei Zeuge, dass ich mit deiner Religion und der Religion deines Vaters aus der Welt gehe. Abbas tritt dem Feind entgegen. Er kämpft wie ein Löwe. Keiner kommt gegen ihn an. Da befiehlt Umar al-Sa'd, der Befehlshaber des Heeres von Yazid, schließlich aufgeregt, man solle ihn steinigen. Und so findet auch Abbas den Märtyrertod, nachdem er vorher viele Krieger Yazids niedergestreckt hat. Imam Hussein schreitet zum Schlachtfeld und er nimmt Gott zum Zeugen, dass er das, was er hat tun müssen, getan hat, um die Menschen aus der Ignoranz zu befreien. Imam Hussein kämpft tapfer und er ruft den Feinden wieder zu, dass er nur gekommen ist, um die Religion des Propheten aufrechtzuerhalten. Doch der Feind ist blind, er sieht die Wahrheit nicht. Die Sonne ist am Himmel hochgestiegen. Es geschieht das Schreckliche. Hussein, der geliebte Enkelsohn des Propheten Gottes, liegt zu Boden. Sein Blut sickert in die Erde von Karbala und färbt sie rot, und einer seiner Feinde hält sein Haupt in der Hand. Die Feinde johlen, sie zerstampfen die enthaupteten Körper der Märtyrer unter den Hufen ihrer Pferde, und sie stürmen das Zeltlager der Hinterbliebenen und nehmen diese gefangen. Die Sonne versinkt in Karbala im Abendrot am Horizont, aber jedem Untergang der Sonne folgt ein heller Tagesanbruch.
Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.